Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Donnerstag, der 29. Mai, unser Schwerpunkt. Begraben unter Schutt. Die Situation im Lötschental bleibt instabil. Der Fluss Lonza könnte bereits diese Nacht über den Schuttkegel auslaufen. Die aktuelle Gefahrenlage, die tiefe Betroffenheit der Menschen im Lötschental, die geologischen Zusammenhänge. All das hier im Echo der Zeit. Dann Rückschlag für Trump. Ein Gericht bremst seine Zollpolitik aus. Wir ordnen den Entscheid ein und zeigen, wie Trump und seine Anhänger mit Richterinnen und Richtern umgehen, die nicht genehme Urteile fällen. Sie werden beschimpft und bedroht.
I had threats on a couple occasions when I was on the bench, but quite honestly, the climate was not like it is now. It's a very, very dangerous climate for judges.
Es sei derzeit sehr gefährlich für Richter, sagt ein ehemaliger Bundesrichter. Schließlich Aufwind für Chega. Die Rechtspopulisten sind nun die zweitstärkste Kraft in Portugal. Wir suchen nach den Gründen für ihren Aufstieg. Der schlimmstmögliche Fall ist also eingetreten in Blatten im Walliser Lötschental. Ein großer Teil des Dorfes wurde unter einer Schlammlawine begraben und zerstört. 3 Millionen Kubikmeter Gesteinsmaterial dürften zusammen mit dem Gletscher niedergegangen sein auf das Dorf Blatten und auf mehrere kleinere Weiler in der Gegend. Sorgen bereitet nun der Fluss Lonza, der sich zu einem See aufstaut. Die Walliser Behörden haben vor wenigen Augenblicken über die aktuelle Situation informiert. Elmar Plotzer berichtet.
Die Betroffenheit und die Erschütterung im Lötschental sind riesengroß. So sagt Valentin Werlen, Talrat aus dem Lötschental und Gemeindepräsident von Blattens Nachbargemeinde Verden.
Liebe Blattnerinnen, liebe Blattner, gestern war ein rabenschwarzer Tag für Blattu und für das ganze Tal.
Ein rabenschwarzer Tag, an dem ein ganzes Dorf unter den Massen von Geröll und Eis vergraben wurde. Und es droht noch weitere Gefahr.
Der Schutt hat den Flusslauf der Lonza blockiert und hinter dem Schuttkegel bildet sich ein großer See. Der Seepegel steigt nun an. Das Wasser überflutet nun die Häuser, die vom Großereignis zunächst verschont geblieben sind.
Der schlimmstmögliche Fall wäre, wenn weitere Dörfer von den Wassermassen erfasst würden, namentlich Gampel und Steg. Die Evakuierung der beiden Ortschaften ist vorbereitet und die Gemeindebehörden sind entsprechend informiert. Bislang gibt es aber noch keine Evakuierungsanordnung. In den frühen Morgenstunden könnte der aufgestaute See überlaufen. Die Behörden bemühen sich, die Lage so weit als möglich zu kontrollieren. Christian Studer von der Dienststelle Naturgefahren.
Wir schauen auch mit einer Drucksonde, versuchen wir zu überwachen, wie sich der Seepegel entwickelt. Dann haben wir Beobachter, die vor Ort laufend die Situation sowohl bei dieser Blockade als auch unten beim Auslauf aus dem Schuttkörper überwachen.
Die Lage bleibt also angespannt. Die zivilen und militärischen Rettungs- und Aufräumkräfte können noch nicht ins eigentliche Katastrophengebiet gehen, weil es dort noch zu gefährlich ist. Und die Suche nach dem vermissten 64-jährigen Mann wurde vorläufig eingestellt.
Informationen von Elmar Plotzer, vielen Dank. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Lötschentals sagen, sie seien nicht von einem Jahrhundertereignis getroffen worden, sondern von einem Jahrtausendereignis. Die Betroffenheit im Tal ist groß. Thomas Pressmann berichtet.
Die Kirche von Kippel steht am Rande des alten Dorfkerns. Dunkelbraune Holzhäuser ducken sich drumherum. Viele Bewohnerinnen und Bewohner zieht es heute Vormittag zur Predigt. Mehr Menschen als sonst. Die Leute aus Kippel, das nur ein paar Kilometer vom Schuttkegel entfernt liegt, suchen Trost, so wie diese Frau.
Ja, furchtbar. Alle sind mir erschrocken und ja, gegrinnt und gesagt, das darf nicht wahr sein. Und warum und wieso, aber keine Antwort.
Keine Antwort auf die Frage, warum es ausgerechnet das Lötschental getroffen hat. Auch dieser Mann aus dem Nachbardorf Verden, das nicht direkt vom Abbruch betroffen ist, sucht nach Antworten.
Wir gehen jetzt einmal zur Mess. Mal da vielleicht ein bisschen Hilfe holen, Stärke holen. Dann hat er einfach probiert, einen anderen zu stützen, so gut das halt einfach geht.
Eine knappe Stunde später ist die Messe vorbei. Pfarrer Thomas Pfammatten erholt sich im alten Pfarrhaus. Die Predigt war streng und emotional belastend, auch für ihn, den geübten Redner und Prediger, der es gewohnt ist, in schwierigen und traurigen Momenten zu den Gläubigen zu sprechen.
Ich habe jetzt einfach auch die Stimme genommen und ich habe das auch gemerkt. Und ich habe mir einfach Zeit gelassen und ich habe das auch verstanden. Und auch viele habe ich dann nachher gesehen, auch mit Tränen und so. Und ja, es geht ihnen einfach nach.
Auch er spürt, die Leute wollen Antworten. Vor allem auf die Frage, warum all das geschehen ist. Warum der Berg bröckelt, der Gletscher abbricht und ein Dorf sowie weitere Siedlungen verschwinden. Der Pfarrer setzt auf die Gemeinschaft.
Also ich habe einfach gemerkt, dass die Leute ganz fest, wie sie sich ausdrücken, zusammenstehen, solidarisch sind mit den Menschen von Blotto. Das merkt man fest. Und dass auch Leute da sind, die das zum Ausdruck bringen. Und durch ihre Präsenz, durch ihre Gebet. Und ich wünsche mir auch, dass die Blattner das Fest spüren.
Dass das ganze Tal hinter der betroffenen Dorfbevölkerung steht. Wobei praktisch alle sind irgendwie direkt betroffen. Zum Beispiel, weil sie jemanden aus dem Dorf kennen oder selbst eine Wohnung oder ein Stück Land dort besitzen. Heute präsentiert sich das Tal wie auf einer kitschigen Postkarte. Die Felder sind saftig grün, die Wälder dunkel und die Berge schneeweiß. Doch der Schuttkegel, man sieht ihn schon von Weitem, wenn man ins Lötschental fährt. Dieser Schuttkegel hat mehrere hundert Häuser unter sich begraben oder beschädigt. Auch das Hotel der Familie Kalbermatten. Lukas Kalbermatten ist in dem Hotel in Blatten aufgewachsen und betrieb es mit seiner Frau. Das Hotel ist verschüttet, die Existenz zerstört. Doch er bleibt gefasst.
Sehr eine unsichere Situation. Andererseits bin ich sehr ruhig. Es gibt emotionale Momente. Ich habe noch nie so viele Leute umarmt wie heute Morgen. Auch zusammen gerannt. Aber ich probiere ein bisschen rational zu sein.
Zu schauen, wie es nun weitergeht. Seine Familie hat im Tal vorübergehend eine Bleibe gefunden. Sorgen bereitet derzeit der See, der sich hinter dem Schuttkegel bildet und das Tal bedroht. Das sei zwar gefährlich, sagt Kalbermatten. Den Hotelbesitzer und ehemaligen Gemeindepräsidenten von Blatten beschäftigt jedoch mehr die Zukunft des Tals.
Ich habe ein bisschen Respekt davor, dass es doch Leute jetzt wegzieht. Einerseits aus Angst, Respekt, weil es nicht in Blatten sein könnte, aber vielleicht auch, weil es im Wohnraum ein Problem gibt, oder?
Wie es mit dem wichtigen Wirtschaftszweig, dem Tourismus, weitergeht, ist ohnehin ungewiss. Dann stellt sich die Frage, Blatten wieder aufbauen oder nicht? Lukas Kalbermatten befürchtet, dass diese Diskussion heftig werden wird.
Wenn man schon gesehen hat, nach Bondo und nach anderen so Ereignissen, was darf den Lawinendamm kosten, jetzt geht es um ein ganzes Dorf, habe ich ein bisschen Respekt davor, was in der Schweiz jetzt passiert. Oder? Das wird ein Beispiel werden. Oder? Was ist es der Schweiz wert, das Dorf zu erhalten? Und in dieser Diskussion wird es schnell emotional. Und wenn es emotional geht, kann man schnell Menschen verletzen. Von dem habe ich ein bisschen Respekt. Ja.
Der riesige Schuttkegel im Tal ist Tatsache. Er hat Zerstörung gebracht und wirft nun viele Fragen auf. Die Suche nach Antworten hat erst begonnen.
Wir kommen auf das Thema zurück nach der Nachrichtenübersicht mit Dominik Brandt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden.
Mit dem Preis werden Personen ausgezeichnet, die sich für die europäische Einigung einsetzen. Er wird seit 1950 vergeben. An der Preisverleihung in der deutschen Stadt Aachen sagte von der Leyen mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die USA:
Es ist an der Zeit, dass Europa erneut aufsteht und das nächste große europäische Projekt verwirklicht. Die nächste große Ära. Unser nächstes großes, einendes Projekt muss von einem unabhängigen Europa ausgehen.
Der internationale Karlspreis ist dieses Jahr erstmals mit 1 Million Euro dotiert. Von der Leyen hat angekündigt, das Geld für Projekte zugunsten ukrainischer Kinder verwenden zu wollen. Die USA wollen Visa für Studierende aus China widerrufen. Das hat Außenminister Marco Rubio angekündigt. Unter den chinesischen Studierenden seien auch solche mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas oder mit Studienfächern in kritischen Bereichen. China kritisiert diesen Plan. Das chinesische Außenministerium fordert die USA auf, sich konstruktiver für stabile bilaterale Beziehungen einzusetzen. Tesla-Gründer Elon Musk arbeitet nicht mehr für die US-Regierung. Sein Einsatz als besonderer Regierungsangestellter gehe planmäßig zu Ende, teilte Musk in der Nacht mit. Seit Amtsantritt von Donald Trump durchleuchtete Elon Musk in dessen Auftrag das US-Budget nach Sparpotenzial. Sein Vorgehen sorgte dabei zum Teil für Kritik. Bereits vor einem Monat hatte Musk angekündigt, seine Arbeit als Kostensenker der US-Regierung zu reduzieren, um sich wieder mehr um seine Unternehmen zu kümmern. Die israelische Regierung will im besetzten Westjordanland insgesamt 22 zusätzliche Siedlungen errichten. Zum Teil handelt es sich um neue Siedlungen, zum Teil um Außenposten, die ohne staatliche Bewilligung gebaut wurden und nun legalisiert werden sollen. Aktuell gibt es im Westjordanland über 100 jüdische Siedlungen. Rund eine halbe Million Menschen leben dort. Die Siedlungen gelten nach internationalem Recht als illegal. Israel hat das Westjordanland zusammen mit dem Gazastreifen und Ost-Jerusalem im Nahostkrieg von 1967 erobert. In Nepals Hauptstadt Kathmandu haben tausende Menschen demonstriert für eine Wiedereinsetzung des Königs. Rund 20.000 Demonstrierende seien auf die Straßen gegangen, berichten Nachrichtenagenturen. Es sind die ersten solchen Demonstrationen in Nepal, seit es vor rund zwei Monaten Ausschreitungen gab und zwei Menschen ums Leben kamen. 2008 hat Nepal die Monarchie offiziell abgeschafft. Zwei Jahre zuvor hatte König Gyanendra nach großen Straßenprotesten seine Macht abgegeben.
Sport. Nach der überraschenden EM-Silbermedaille des Schweizer Kunstturnteams vor zwei Tagen gab es heute im Mehrkampffinal der Frauen keine Schweizer Topplatzierung. Sportredaktor Jan Zürcher.
Die einzige Schweizer Finalistin Annie Wu turnte sich heute an der Europameisterschaft in Leipzig auf den 16. Rang und dies bei ihrem allerersten europäischen Einzelfinal der Karriere. Die 22-Jährige holte sich am Sprung, Stufenbarren und am Schwebebalken viele Punkte, eine Medaille war jedoch außer Reichweite. Europameisterin wurde die Titelverteidigerin, die Italienerin Manila Esposito. Und bei den French Open steht die Tennisweltnummer 1 Jannik Sinner in der dritten Runde. Der Italiener schlug den Franzosen Richard Gasquet klar in drei Sätzen und beendete so die Karriere des 38-Jährigen. Dieser hatte bereits vor dem Turnier bekannt gegeben, nach dem Heim-Grand Slam zurückzutreten. Richard Gasquet debütierte vor 23 Jahren auf der Profitour, gewann insgesamt 16 Titel und war in seiner besten Zeit die Tennisweltnummer 7.
Zurück zu Dominik Brandt, die Wetterprognose.
Morgen ist es den ganzen Tag sonnig. Nach etwa 10 Grad in der Früh steigt die Temperatur beidseits der Alpen auf 26 bis 30 Grad.
Die Fachleute sprechen von 3 Millionen Kubikmeter an Geröll, die gestern vom kleinen Nesthorn über den Birchgletscher ins Lötschental gedonnert sind und Platten und Ried unter sich begraben haben. Eine unvorstellbare Masse an Stein, Fels, Wasser, Eis und Schlamm. Was ist da geschehen? Inlandredaktor Tobias Gasser hat mit Fachleuten gesprochen.
Donnert irgendwo in den Schweizer Alpen ein Fels ins Tal, dann kommt er zum Zug. Hans-Rudi Keusen ist ein gefragter Risikoeinschätzer, der Doyen gar, wenn es ums Einschätzen von Gefahren in der Bergwelt geht. Der 84-jährige Geologe erklärt, was in den letzten Tagen ob Platten passiert ist.
Im Prinzip ist es eigentlich ein Gletschersturz, der verursacht wurde durch eine gewaltige Auflast von Bergsturz vom kleinen Nesthorn, also vielleicht 3 Millionen Kubikmeter Felsmaterial, das auf den Gletscher gedrückt hat und den aus dem Gleichgewicht gebracht hat.
Das habe es so noch nie gegeben in der Schweiz.
Es gibt Bergstürze in der Schweiz, historisch Goldau, Elm, Dörfer verschüttet haben, die ähnlich sind. Oder? Aber jetzt die Kombination Eis- und Steinsturz, also in dieser Kombination, das ist einzigartig.
Fast zwei Generationen jünger als Hans-Rudi Keusen ist Matthias Huss, Professor für Glaziologie an der ETH Zürich. Er verweist auch auf die Einzigartigkeit des gestrigen Absturzes. Das geschmolzene Eis habe eine entscheidende Rolle gespielt.
Sobald Eis dabei ist, ist sehr viel Wasser dabei und Wasser ist eigentlich wie ein Schmiermittel. Es liegt zwischen den Geröllbruchstücken und mit diesen enormen Drücken, die da aufgebaut wird, während einem solchen Sturzereignis entwickelt sich dann eben diese gewaltige Dynamik, die man auf den Videos so eindrücklich erkennen kann.
Das Wasser bildete zusammen mit dem Geröll eine wabbelige Masse, die weit rutschte und sich entlang der Talsohle in die Breite ausdehnen konnte. Und so Platten und Ried unter sich begrub. Wasser, geschmolzenes Eis, ist der Klimawandel verantwortlich. Huss ist vorsichtig, den Klimawandel als eindeutigen Täter zu benennen.
Man kann sicher nicht direkt sagen, der Klimawandel ist verantwortlich dafür, dass dieses Ereignis jetzt passiert ist. Ist es schon bestechend, dass wir in den letzten Jahren in den Alpen immer wieder solche großen Kollapsereignisse hatten von Gipfeln, von Bergen. Also ich denke an den Piz Cengalo, an den Piz Schershen im Engadin im letzten Jahr.
Hinweise gibt es, zumindest der Verdacht auf Beihilfe besteht also. Bei Geologe Hans-Rudi Keusen werden Erinnerungen wach. An Randa im Wallis 1991 unterhalb von Zermatt. Dort hat sein Interesse für die bröckelnde Bergwelt begonnen. Er hat damals vor einem Felssturz gewarnt, mitgeholfen, die Siedlungen zu evakuieren. Einige Dorfbewohner waren skeptisch, Keusen behielt recht. Der Berg stürzte ins Tal. Randa 1991 war die Geburtsstunde der Gefahrenprävention in den Schweizer Alpen.
Das war eigentlich der Auslöser für nachher die ganzen, vom Bund her, die präventiven Massnahmen, also Gefahrenkarten, für dass die Schweiz eigentlich nachher sehr rasch vorangegangen ist mit diesen präventiven Massnahmen.
Für beide Experten ist jetzt klar, in den nächsten Tagen muss analysiert werden, ob noch mehr Abstürze drohen. Und auch die sich stauende Lonza vor dem Kegel könnte zu einer größeren Folgegefahr werden, Murgänge und Hochwasser drohen. Gleichzeitig träumt die Bevölkerung schon davon, zurückzukehren und das Dorf wieder aufzubauen. Was sagt der Risikospezialist dazu? Hans-Rudi Keusen ist zuversichtlich.
Es ist auch vergleichbar mit den Erdbebenstädten, die ausgelöscht wurden. Die sind wieder aufgebaut worden. Das Leben ist weitergegangen für Generationen. Der Mensch glaubt eigentlich an eine bessere Zukunft und von dort her sehe ich auch eine Zukunft für ein neues Platten.
Ein neues Platten, aufgebaut dort, wo gestern das alte Platten in einer Geröll- und Schlammlawine für immer verschwand.
Die Glückskette hat eine Sammelaktion gestartet für die Betroffenen im Lötschental. Spenden kann man unter anderem auf der Webseite glückskette.ch. Soweit die Berichterstattung zum Bergsturz im Wallis und die Übersicht über weitere Ereignisse des Tages. An dieser Stelle verabschieden wir uns von unseren Hörerinnen und Hörern von SRF 1. Es ist 19.18 Uhr. Und hier im Echo der Zeit geht's weiter mit einem Gerichtsentscheid gegen die Zollpolitik von Donald Trump. Das dürfte seinen Kampf gegen die Justiz weiter anfachen. Und mit dem Erstarken der Rechtspopulisten in Portugal. Und wieder hat ihn ein Gericht zurückgepfiffen. Das Gericht für internationalen Handel in New York hat fast alle von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle als rechtswidrig eingestuft. Eine herbe Niederlage für Trump, der teils massive Zölle gegen andere Länder verhängt respektive angekündigt hatte, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz. Die Regierung will das Urteil weiterziehen. USA-Korrespondent Andrea Christen hat mir erläutert, wie das Gericht sein Urteil gegen die Zölle begründet.
Ja, gemäß US-Verfassung ist es Sache des Kongresses, Zölle zu erheben, aber das Parlament hat gewisse Kompetenzen dem Präsidenten übertragen. Donald Trump stützte sich mit einer ziemlich gewagten Interpretation auf dieses Notstandsgesetz von 1977. Er erklärte, die ungleichen Handelsbeziehungen mit dem Ausland seien eine Bedrohung für die nationale Sicherheit, auch für die US-Wirtschaft. Und er hat dann im Alleingang eben flächendeckende weltweite Einfuhrzölle eingeführt. Die Regierung wurde verklagt und dieses Bundesgericht kam nun zum Schluss, Trump habe seine Kompetenzen überschritten und gab ihm 10 Tage Zeit, diese Zölle zu stoppen. Die Regierung könnte versuchen, aufgrund einer anderen gesetzlichen Grundlage die Zölle wieder einzuführen. Möglich, aber eher unwahrscheinlich ist, dass Trump den Kongress auffordert, Zölle zu erheben. Und Sie haben es bereits gesagt, die Regierung geht in Berufung, vielleicht auch mit dem Ziel, diese Frage vor den obersten Gerichtshof zu bringen, wo konservative Richterinnen und Richter in der klaren Mehrheit sind.
Was bedeutet das Urteil für Trumps Handelspolitik?
Zuerst einmal sind die meisten Zölle fürs Erste gestoppt, solche gegen Kanada, gegen Mexiko, gegen China, aber auch die weltweiten Zölle, die Trump am 2. April am, wie er ihn nannte, Tag der Befreiung verkündete und dann wieder abschwächte. Das gilt auch für die 10% Einfuhrzölle auf Schweizer Produkten. Trump wollte für die USA günstigere Handelsabkommen schließen, aber sein Druckmittel, die Zölle, sind jetzt deutlich geschwächt worden. Ich kann mir vorstellen, dass die Dringlichkeit für die Handelspartner der USA zu verhandeln jetzt abnimmt. Trump wollte mit den Zolleinnahmen auch Steuersenkungen auffangen, die die Republikaner planen. Auch dieses Vorhaben ist in Frage gestellt. Das Urteil könnte aber auch die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen. Im Weißen Haus sitzt bereits ein Präsident, der Zölle ziemlich chaotisch ankündigt, einführt, dann wieder zurücknimmt. Nun sind auch die Bundesgerichte ein Teil dieser Gleichung geworden. Und abzuschätzen, welche Zölle nun wie lange gelten, könnte noch schwieriger werden.
Und wie reagiert das Weiße Haus?
So wie es zu erwarten war, es sei nicht an, Zitat, ungewählten Richtern zu entscheiden, wie mit einer nationalen Notlage umzugehen sei. Stephen Miller, ein sehr ranghoher Berater im Weißen Haus, sprach von einem Justizputsch, der außer Kontrolle sei. Trump und seine Leute versuchen in dieser zweiten Amtszeit die Macht des Präsidenten sehr stark auszudehnen und sie kollidieren in der Folge mit den Bundesgerichten. Die Gerichte sind im Moment häufig die einzige Instanz, die Trump zurückbinden. Und aus dem Weißen Haus scheint eine Anstrengung im Gange zu sein, den Bundesgerichten generell ihre Zuständigkeit, ihre Legitimität abzusprechen. Aus dem Trump-Lager heißt es, Richter würden mit politischen Absichten Trumps Agenda blockieren, obwohl er doch einen klaren Wählerauftrag für seine America-First-Politik habe. Dieser Vorwurf scheint wenigstens in diesem konkreten Fall nicht gerechtfertigt. Das Urteil gegen die Zölle fiel einstimmig aus, 3-0. Eine Richterin und ein Richter wurden von republikanischen Präsidenten ernannt, einer sogar von Trump selbst.
Das Gericht für internationalen Handel in New York hat also Trump zurückgepfiffen in Sachen Zölle. Wie gehört, kein Einzelfall. Tatsächlich haben die Bundesgerichte den Präsidenten bereits vielfach zurückgebunden, sei es bei der Deportation von Migranten oder bei der Zerschlagung von Bundesbehörden. Im Gegenzug werden manche Richterinnen und Richter von Trump beschimpft, als linksradikale Monster etwa. Zudem werden sie von Trumps Anhängern bedroht. Andrea Christen hat mit einem ehemaligen Bundesrichter gesprochen, der sagt, so etwas habe er noch nie erlebt.
Wer in den USA die Regierung verklagt, gelangt meistens zuerst an einen von hunderten Bezirksrichterinnen und Richtern, die über das ganze Land verteilt sind. John Jones war 19 Jahre lang ein solcher Bundesrichter. Der damalige Präsident George W. Bush hatte ihn 2002 ernannt. Seit jeher würden sich Präsidenten im Privaten über richterliche Entscheide aufregen, sagt Jones. Auch Drohungen seien nichts Neues.
I had threats on a couple occasions when I was on the bench.
Ich selbst wurde einige Male bedroht, aber ehrlich gesagt war das Klima damals nicht so wie heute. Es ist für Richter sehr gefährlich geworden.
It's a very, very dangerous climate for judges.
US-Medien berichten von Bombendrohungen gegen Richter, von Hass auf sozialen Medien, davon, wie Richter zu Hause Pizza-Bestellungen erhalten, im Namen von Daniel Andel, des Sohnes einer Richterin, der 2020 erschossen wurde. Die offensichtliche Botschaft lautet, wir wissen, wo du wohnst und wenn du nicht spurst, könnte dir das Gleiche blühen wie Daniel Andel. Das ist wirklich beängstigend. Die meisten Richter, mit denen ich spreche, akzeptieren das Risiko, das mit dem Amt verbunden ist. Aber sie machen sich fürchterliche Sorgen um ihre Familienangehörigen. Die beispiellosen Angriffe von Trump und seinen Verbündeten haben dieses Klima wenigstens befeuert. Auf X, ehemals Twitter, forderte Milliardär Elon Musk die Amtsenthebung von Bundesrichtern und er verbreitete den Namen und ein Bild der Tochter eines Richters weiter. Selbst Justizministerin Pam Bondi griff in Fernsehinterviews Richter an.
The Attorney General of the United States.
Die Generalstaatsanwältin, die einzelne Richter verunglimpft, das ist in unserem Rechtssystem einfach nicht angebracht. Damit wird fast verneint, dass die Gerichte ein gleichberechtigter Teil der Gewaltenteilung sind. Das ist eine Folge der Theorie der Trump-Regierung, wonach die Regierung die anderen Gewalten dominiere.
And this is a function of the Trump administration's theory where the executive predominates over the other branches.
Aus dem Weißen Haus hat sich ein Schwall von präsidialen Dekreten ergossen und die Regierung wurde gemäß ABC News alleine in den ersten 100 Tagen mindestens 220 Mal verklagt. In der Folge wurde die Regierung vielfach von Bezirksrichtern gestoppt, wenigstens vorläufig. Landesweit gültige einstweilige Verfügungen von einzelnen Bezirksrichtern werden schon lange kritisiert. Doch die Trump-Regierung gehe weiter.
So if a United States federal judge of a co-equal branch, a life-appointed judge, told you you had to do something as an attorney, as an officer of the court, you did it.
Bundesrichter gehören zu einer Gewalt, die mit der Regierung auf Augenhöhe ist. Bundesrichter sind auf Lebenszeit ernannt und früher, wenn ein Richter etwas entschied, leistete die Regierung Folge. Aber die Trump-Regierung hat auf geradezu atemberaubende Weise entschieden, dass Urteile von Bezirksgerichten und Berufungsgerichten wenig Bedeutung haben. Zur echten Verfassungskrise würde es kommen, wenn ein Urteil des obersten Gerichtshofs missachtet würde. Im Moment sieht es noch so aus, als wolle die Regierung weiter ihre Spielchen mit den tieferen Bundesgerichten spielen, sich aber an Entscheide des obersten Gerichts halten.
They'll continue to play games with the lower courts, but they'll abide by the Supreme Court of the United States.
Bundesrichter werden vielfach in Konservative und Liberale eingeteilt und teils als verlängerter Arm der Politik wahrgenommen. Und auch Demokraten haben Richterinnen und Richter schon hart kritisiert. Doch Trumps Angriffe sind heftiger und persönlich. Seit Jahren attackiert Trump, der sich selbst als Justizopfer sieht, Richter. Auch solche, die gegen ihn selbst Urteile fällten. Vielleicht auch deshalb ist das Vertrauen der US-Amerikaner in ihre Gerichte an einem Tiefpunkt angelangt.
If the public loses faith in the
Wenn die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Justiz und deren Fähigkeit verliert, fair zu entscheiden und Recht zu sprechen, begeben wir uns auf einen gefährlichen Pfad, an dessen Ende Richterentscheidungen keine Bedeutung mehr haben. Richter so zu verunglimpfen, wie es diese Regierung tut, ist schlicht unverantwortlich und gefährlich. Das ist ein Angriff auf das Gefüge unserer Demokratie.
It's dangerous, but it's also, you know, kind of tears at the fabric of our democracy.
Die Bundesgerichte verfügen über keine eigenen Machtmittel. Selbst vor den Drohungen können sich die Richter nicht aus eigener Kraft schützen. Die zuständige Behörde untersteht dem Justizministerium und damit jenem Präsidenten, der Richter linksradikale Verrückte oder Monster nennt.
In Portugal ist die rechtspopulistische Partei Chega nach Auszählung aller Wahlzettel zur zweitstärksten Kraft im Land geworden. Chega heißt so viel wie «Es reicht». Vor allem die Stimmen aus dem Ausland haben zu diesem Rekordergebnis geführt. Regieren wird in Portugal zwar weiterhin die Mitte-Rechts-Regierung von Luís Montenegro, doch dass Chega jetzt die Sozialisten erstmals links liegen lässt, das ist ein wichtiger, symbolischer Sieg für die junge Partei. Zu verdanken hat sie ihn auch dem Sinneswandel beim Thema Migration. Marc Alemann berichtet.
Auf dem Papier hat André Ventura diese Wahl nicht gewonnen. Doch er wird am Wahlabend in Lissabon als Sieger gefeiert. Ventura ist der Kopf der rechtspopulistischen Chega, die Portugal im Sturm erobert hat. Heute können wir mit Gewissheit erklären, dass die Zwei-Parteien-Herrschaft in Portugal vorbei ist, sagt er. Was ein überschwänglicher Ventura kurz nach den Wahlen verspricht, ist nun amtlich bestätigt. Chega wird in Portugal die stärkste Oppositionspartei.
Bom dia, o Chega passou a segunda força política do país.
Überholt knapp die Sozialisten, die sich jahrelang an der Macht abwechselten mit der konservativen Mittepartei. Lange Zeit sah sich Portugal als Sonderfall in Europa. Zwei große Mitteparteien, am linken Rand die Kommunisten und eine Handvoll kleinerer Parteien. Eine rechtspopulistische Partei suchte man hier bis 2019 vergeblich. Das sei nun endgültig vorbei, sagt Antonio Costa Pinto. Er lehrt am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Lissabon und er befasst sich seit über 40 Jahren mit der portugiesischen Demokratie.
It's not anymore immune. 50 years after.
Wir sind nicht mehr immun. Unsere Demokratie existiert seit 1974. Und wir hatten bis jetzt eine Demokratie mit starken anti-autoritären Werten. Die Kehrtwende zeichnete sich spätestens vor einem Jahr ab, als Chega bei den letzten Parlamentswahlen 18% der Stimmen gewann. Ein wichtiger Grund für den Aufstieg der Partei sei das Thema Migration, sagt Pinto. Die in den letzten Jahren von den Sozialisten geförderte Einwanderung habe viele Ängste ausgelöst. Die Einwanderung wird nicht aus rassistischen Gründen abgelehnt, aber sie wird für die niedrigen Löhne in Portugal verantwortlich gemacht, sagt Pinto. Ab 2017 strömten Migrantinnen und Migranten aus Brasilien, früheren afrikanischen Kolonien wie Angola und anderen Ländern nach Portugal. Besonders im Süden des Landes sei der Ausländeranteil stark gestiegen, sagt Pinto. Und so wähle der Süden, wo historisch die Kommunisten bevorzugt wurden, heute mehrheitlich Chega. Das Zünglein an der Waage spielten bei diesen Wahlen die Exil-Portugiesinnen und Portugiesen. Zwei der vier für Ausland-Portugiesinnen und Portugiesen reservierten Parlamentssitze gehen nun an Chega. Die Entwicklung entbehre nicht einer gewissen Ironie, sagt Pinto. Portugiesinnen und Portugiesen seien auf der Suche nach Arbeit zu Hunderttausenden ausgewandert. Im ehemaligen Heimatland würden die Immigranten jedoch mit Sorge beobachtet. Die portugiesischen Immigrantinnen und Immigranten in Brasilien stimmen für Chega und ein Teil von ihnen in der Schweiz und Frankreich stimmt ebenfalls für Chega. Portugiesinnen und Portugiesen in der Schweiz sind besonders Chega-freundlich. 46% bevorzugten dieses Jahr André Venturas Partei. In Portugal selber erzielt Chega einen viel tieferen Wähleranteil von 23%. Die diversen Korruptionsfälle, in welche die etablierten Grossparteien in Portugal regelmäßig involviert seien, sorgten ebenfalls für starken Zuwachs bei den Rechtspopulisten, sagt Pinto. Dazu komme eine generelle Frustration über die etablierten Parteien. Und Chega habe immer noch Wachstumspotenzial, meint Pinto.
Chega has undoubtedly still.
Der Unmut gegenüber Mitte links und Mitte rechts ist riesig. Die Portugiesinnen und Portugiesen hätten Angst vor Wohnungsnot, tiefen Löhnen und einem überforderten Gesundheitssystem. Trotz einer wachsenden Wirtschaft fühle sich eine Mehrheit von der Politik im Stich gelassen, ist Pinto überzeugt. Das sieht auch der Chega-Chef, André Ventura, so. Wir haben diese Wahlen nicht gewonnen, aber wir haben Geschichte geschrieben. Nichts werde nach diesem Abend so sein wie zuvor. Für viele Portugiesinnen und Portugiesen scheint bereits dieses Wahlversprechen Grund genug zu sein, Chega auch in Zukunft eine Chance zu geben.
Das war das Echo der Zeit vom Donnerstag, dem 29. Mai, mit Redaktionsschluss um 19.33 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Lukas Schneider, für die Nachrichten Lukas Siegfried und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
Einen guten Abend mit uns, mit der SRF Musikwelle. Schön ist Donnerstag, das heisst nämlich, es gibt bei uns nach der Nacht zwei Stunden lang Schlager vom Feinsten. Schlag auf Schlager. Wir wünschen jetzt schon viel Vergnügen.
Ein Möbelwagen steht vor dem Haus. Wohin wirst du gehen? Warum ziehst du aus? Es gibt so viel tief in mir, was ich dir noch gern sagen will. Und was, wenn ich dich nie sehen. Ich muss es dir sagen, sonst ist es zu spät. Und all meine Träume vielleicht vom Winde verweht. Warum hab ich's dir nicht einfach gesagt, was ich fühle und wie sehr ich dich mag? Warum ließ ich dich einfach so gehen? Werden wir zwei uns nochmal wiedersehen? Warum hab ich dich nicht einfach gefragt, ob du auch von mir träumst jeden Tag? Warum ließ ich es einfach geschehen? Wer weiß, wann wir uns nochmal wiedersehen? Seit Wochen lebst du jetzt nicht mehr hier. Alles Fühlende in mir schreit vor Sehnsucht nach dir. Hab dich aus den Augen verloren, doch nicht aus meinem Herz. Nicht aus meinem Herz. Warum hab ich's dir nicht einfach gesagt, was ich fühle und wie sehr ich dich mag? Warum ließ ich dich einfach so gehen? Werden wir zwei uns nochmal wiedersehen? Warum hab ich dich nicht einfach gefragt, ob du auch von mir träumst jeden Tag? Warum ließ ich es einfach geschehen? Wer weiß, wann wir uns nochmal wiedersehen? Dass ich mich nach dir sehne, dass ich dich so gerne, dass ich nach dir gehe, dass ich mich nach dir sehne, dass ich mich nach dir sehne, dass ich dich so
remercier ma mère qui m'a nourri, qui m'a puni. Je voudrais remercier Molière qui n'a jamais reçu son prix. Dans cette cérémonie étrange où je suis nominé à vie, je suis ému, tout se mélange. Je me lève et je vous souris. And the winner is la vie. And the winner is l'amour. Je voudrais remercier ma mort pour faire preuve d'autant de patience, façon de conjurer le sort, d'avoir peur avec élégance. Je voudrais remercier l'ami qui sait mieux que moi qui je suis. Je l'embrasse et je lui dédie mes cuites et mon enfance aussi. And the winner is la vie. And the winner is l'amour. Je voudrais remercier les femmes et la mienne en particulier. Tant de bonheur et quelques drames, mais je ne suis que leur moitié. Un clin d'œil à mes ennemis qui me font la gueule aujourd'hui. Sans eux, je crois que je m'ennuie. Alors je vais leur dire merci.
And the winner is la vie. And the winner is l'amour. Je porte la main sur le cœur et je vous salue encore une fois. Je garde le sourire et mes larmes, je les garde pour moi. And the winner is la vie. And the winner is l'amour. La vie. And the winner is l'amour.
Wir haben noch viel mehr von dieser guten Musik. Und für das sind wir ja da, die SRF Musikwelle.
Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar
más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver que sería de mí sin la fe que yo tengo. Lloro.
Te agradezco, Señor,
por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más,
te agradezco, Señor,
por otro día.
Te agradezco, Señor,
que el sol nació. Estrellas.
Te agradezco, Señor,
por la sonrisa.
Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor, una vez más. Te agradezco, Señor,
por un nuevo día.
Te agradezco, Señor,
por la esperanza.
Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco.
Das ist die SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Patrick Seiler. Gestern ist das Dorf Platzen von Geröll und Eismassen verschüttet worden. Nun droht schon die nächste Gefahr. Hinter dem Schuttkegel hat sich die Lonza zu einem See gestaut, der immer größer wird. Der Pegel des Sees steigt um 80 cm pro Stunde und droht nun überzulaufen. Das könnte schon in der kommenden Nacht geschehen. Ein Überlaufen der Lonza über den Schuttkegel könnte Moorgänge auslösen. Eine Staumauer am Ausgang des Lötschentals sollte Schlimmstes verhindern. Trotzdem machen sich die Walliser Behörden bereit, Gampel und Steg im Rhonetal zu evakuieren. Staatsrätin Franziska Biener.
Es ist ein Worst-Case-Szenario, dass das Wasser bis zum Brich könnte kommen. Also sie gehen jetzt mittlerweile davon aus, dass das höchst unwahrscheinlich ist. Aber weil wir gestern schon etwas höchst Unwahrscheinliches erlebt haben, haben wir sie jetzt informieren, dass es passieren kann und dass sie informiert sind. Und schon so an ihrem Fährungsstopp ist aktiviert und sie informieren auch die Bevölkerung, dass falls etwas könnte passieren, dass sie müsste evakuiert werden. Aber zum Glück gehen wir im Moment noch nicht davon aus.
Die Schutt- und Gerölldecke bei Platzen sei mehrere Dutzend Meter dick und rund 2 Kilometer lang und völlig instabil. Es sei zu gefährlich, im Katastrophengebiet könne nicht gearbeitet werden. Die Armee wäre zwar bereit mit Wasserpumpen und Baggern, aber zurzeit könne sie nur abwarten. Christian Studer von der Dienststelle Naturgefahren des Kantons Wallis.
Weiter haben wir den Schuttkegel mit diesem Gemisch aus Eis, Blöcken, Geröll. Und dort stehen wir vor der Herausforderung, wie stabil ist diese Masse? Also dort können sich Hohlräume bilden, die sich mit Wasser füllen. Wassertaschen sind denkbare Szenarien. Und in der Summe sind das doch einige Gefahrenpotenziale, die im Bereich des Schuttkegels vorhanden sind.
Abtransportieren könne man